Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Hans-Olaf Henkel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben gerade noch einmal abgehustet. Wie geht's Ihnen?
Ja, schon ein bisschen besser. Also ich habe so eine Art Sommererkältung und die habe ich schon lange nicht mehr gehabt und die hat mich ziemlich mitgenommen, aber ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer mich heute Morgen trotzdem gut verstehen können.
Sie sind gut zu verstehen, das kann ich Ihnen versichern. Wo haben Sie sich die Erkältung eingefangen?
Auf der Terrasse in meiner Berliner Wohnung. Ich habe da ein Frauenfußballspiel abends etwas zu lange verfolgt und habe nicht gemerkt, dass es inzwischen kalt geworden ist und habe mir da wahrscheinlich diese Erkältung zugezogen.
Aber Sie wollen die Erkältung nicht auf die Frauen schieben, oder?
Nein, nein, das wäre bei Männerfußball auch passiert.
Sie haben sich einen Namen als Wirtschaftsfachmann gemacht. Sie waren Europachef von IBM. Sie waren 6 Jahre lang der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Und Sie sind dann in die Politik gegangen, haben die AfD mit aufgebaut, zusammen mit Bernd Lucke. Sind dann im Europaparlament gelandet für die AfD, sind in der Nachfolgepartei gewesen, sind aber 2018 da ausgetreten. Sind Sie ein Parteiverdrossene?
Also wenn ich etwas korrigieren darf oder etwas komplementieren darf, zwischen dem BDI und meiner sogenannten politischen Karriere war ich auch in der Wissenschaft. Ich war 5 Jahre lang Präsident der Leibniz-Gemeinschaft.
Sie waren in Mannheim an der Universität.
Und habe in Mannheim als Professor 11 Jahre lang Vorlesungen gehalten.
Ja. Es gibt noch viel mehr. Sie sind auch Publizist, haben viele Bücher geschrieben. Wir könnten über das, was Sie machen, auch stundenlang sprechen. Kommen wir auch noch drauf.
Nee, ich wollte einfach nur der Vollständigkeit halber sagen, dass bevor ich in die Politik ging, mich eben auch in der Theorie um die Wirtschaft kümmerte, insbesondere um die Geldwirtschaft.
Hat Sie das dann in die Politik getrieben? War das ein Auslöser?
Ja. Ich war ja als BDI-Präsident und als IBMer ein glühender Vertreter der Einführung des Euro. Ich habe mich an der Spitze des BDI gegen den Willen übrigens der Mehrheit der Mitglieder, die Mehrheit der Mitglieder war damals gegen den Euro, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, habe ich mich für den Euro engagiert, übrigens im In- und im Ausland, auch in Großbritannien, und wurde dann im Mai 2010 zutiefst enttäuscht über die Rettungsorgie der Brüsseler bzw. der deutschen Politik. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt muss ich in die Speichen greifen. Man hat Gesetze gebrochen, man hat Versprechen gebrochen. Das lasse ich mir nicht gefallen.
Ja, und dann sind Sie zum Politiker geworden. Und deshalb nochmal die Nachfrage. Sie waren dann bei der AfD, sind dann dort ausgetreten, waren in der Nachfolgepartei Alpha, die sich dann auch nochmal umbenannt hat. September 2018 sind Sie auch dort ausgetreten. Was hat Sie dazu bewogen?
Ja, eigentlich eine realistische Einschätzung der Chancen. Ich wusste, dass diese kleine Partei, die sich gegründet hatte, vor allen Dingen durch die Leute, die damals aus der AfD ausgetreten sind, bei den Europawahlen keine Chance haben könnte. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Sie hat nachher 0,1% der Stimmen bekommen.
Jetzt sind Sie als Parteiloser im Europaparlament. Gestern wurde Christine Lagarde nominiert als neue EZB-Chefin. Die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds. Ist sie die richtige Kandidatin?
Also ich bin entsetzt über diese Nominierung und muss Ihnen auch sagen, warum. Sie war ja dabei im Mai 2010, als der Maastricht-Vertrag auf Druck von Franzosen gebrochen wurde. Frau Merkel war am 10. Mai 2010 buchstäblich umzingelt von Franzosen, vom damaligen Präsidenten Sarkozy, von seiner damaligen Finanzministerin Christine Lagarde, von Dominique Strauss-Kahn, Sie werden sich an diesen unseligen Typen erinnern, der dann später, der war zu der Zeit Chef des Internationalen Währungsfonds, von Trichet, das war der französische Chef der Europäischen Zentralbank, und von dem Mr. Euro, Herrn Juncker, ist der einzige Nicht-Franzose. Und letzten Endes haben die Frau Merkel bedroht und haben gesagt, wenn Sie Griechenland nicht helfen, dann kündigen wir Ihnen die deutsch-französische Freundschaft auf. Das alles ist inzwischen aktenkundig und berichtet. Und Frau Lagarde hat selbst gesagt, wir haben das Gesetz gebrochen. Übrigens ist sie keine Ökonomin, sondern eine Juristin. Also ich glaube nicht, dass das eine gute Entscheidung war. Man hätte den deutschen Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann nehmen müssen.
Bei Jens Weidmann sagt man allerdings, er neige nicht zum Opportunismus und das sei in dieser Rolle gefordert.
Ja,
ist das so?
Sie haben völlig recht. Also wenn man den Euro retten will, dann muss man weiterhin die alten Gesetze brechen. Dann darf man sich weiterhin nicht mehr an die Versprechen halten, die man uns bei der Aufgabe der D-Mark gegeben hat.
Sie sagen jetzt, die Gesetze brechen. Sagen Sie, das ist eine politische Entwicklung, die vielleicht zu einem Frust in der Bevölkerung beigetragen hat, wenn wir auch darauf gucken. Ursula von der Leyen wurde jetzt nominiert als Kommissionspräsidentin. Sie stand vorher gar nicht zur Wahl.
Ja, also ich glaube schon, dass ein Grund für die sogenannte Politikverdrossenheit ist. Und nehmen Sie mal mich persönlich. Ich war nie früher in einer politischen Partei. Ich bin Liberaler gewesen. Ich habe oft die FDP unterstützt, durch Auftritte, durch Position, aber auch finanziell. Und bin dann letzten Endes frustriert gewesen über diese, nach meiner Meinung, verräterische Europolitik. Und das hat mich in die Politik getrieben, so wie auch Professor Lucke oder Professor Stabatti. Und wir haben aus diesem Grund ja damals die sogenannte Professorenpartei gegründet, die AfD, die zu der Zeit eine Ein-Themen-Partei war, nämlich eine Partei, die gegen die Europolitik der Bundesregierung und Brüssel opponierte.
Aber Sie sind auch aus diesen Parteien, auch der Nachfolgepartei, ausgetreten. Deshalb nochmal die Frage, sind Sie ein Parteiverdrossener?
Inzwischen geworden, wenn man so wie Lucke oder ich und andere in die AfD damals eingetreten wäre und dann mitbekommen hätte, wie die Partei sich entwickelt hätte dann oder hat, dann muss man AfD verdrossen sein. Das bin ich auf jeden Fall.
Was hält Sie denn aktuell im Europaparlament?
Ja, ich bin ja nicht mehr im Europaparlament. Ich bin ja jetzt ausgeschieden.
Sie sind parteilos, sind Sie noch drin gewesen?
Und das Wort parteilos finde ich auch irgendwie witzig, weil es irgendwie impliziert, dass der Normalfall ist, man sei in einer Partei.
Ist es so nicht?
Nein, die wenigsten Deutschen sind in einer Partei.
Aber wenn man im Parlament sitzt und jemanden vertritt?
Ja gut, dann
vertritt,
ist das natürlich nicht der Normalfall, das ist völlig richtig. Aber ich habe die Zeit als Parteiloser eigentlich sogar noch mehr genossen, denn ich konnte dann das tun, worum es mir in den letzten 18 Monaten am allermeisten ging, nämlich irgendwie mitzuhelfen, den Brexit in letzter Minute noch zu verhindern.
Als früherer Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie schauen Sie sicherlich auch auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und haben sicherlich auch die Worte des aktuellen BDI-Präsidenten Dieter Kempf neulich verfolgt, der nämlich sagte, die Regierungspolitik schadet den Unternehmen. Hat er recht?
Ja, er hat recht. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass er das relativ spät gesagt hat.
Er ist jetzt seit einem Jahr im Amt.
Ja, also nach meiner Meinung zu spät, denn das, was wir jetzt erleben, das hätte eigentlich schon vorher thematisiert werden müssen. Übrigens, hier spielt auch der Euro eine große Rolle, nicht? Für mich ist völlig klar und ich beobachte vor allen Dingen das Verhalten der Vertreter großer Firmen seit einigen Jahren natürlich besonders, aber auch immer zunehmend kritisch. Sie haben sich besoffen geredet, als Sie diese Exporterfolge feiern konnten. Dabei haben Sie übersehen, dass ein großer Teil der deutschen Exporterfolge aufgrund eines unterbewerteten Euro zustande kam.
Schauen wir dennoch mal auf die Kritik, denn die Kanzlerin musste dann reagieren auf die heftige Kritik und hat dann reagiert und sagte, die Regelbrüche in der Automobilindustrie sorgten auch nicht für Vertrauen. Hat sie recht?
Ja, da hat sie auch recht. Aber ich meine, was soll das Ping-Pong-Spiel? Im Übrigen macht sie einen kleinen Fehler dabei, denn es sind ja nicht alle Automobilfirmen gewesen, die sich kriminell verhalten haben. Nach meinem Wissensstand ist das bisher nur für Volkswagen bewiesen worden.
Und ist das nicht schlimm genug?
Ja, das ist eine Katastrophe, aber es ist doch kein Grund, dafür zu sagen, deshalb haben wir jetzt eine Wirtschaftspolitik, die den Rest der deutschen Wirtschaft, vor allen Dingen den Mittelstand, der völlig unbeteiligt ist, in den Abgrund treibt. Nun will ich nicht übertreiben, wir sind nicht am Abgrund. Aber wir haben Herausforderungen, die wir früher nicht hatten oder lange Zeit nicht mehr hatten.
Der deutsche Mittelstand gilt als die Säule unserer Wirtschaft, aber auch den hat die Kanzlerin dann kritisiert und sie sagte, da würden beispielsweise Clouds und Speicherung von Daten sowie neue Geschäftsmodelle nicht wirklich gut aufgestellt sein, gerade im Mittelstand. Woran krankt es da? Hat sie auch da recht?
Naja, also ich finde, hier wird die Rolle vertauscht? Nicht? Man muss bei den Standortbedingungen in Deutschland ansetzen. Und für die trägt Frau Merkel, nachdem sie nun schon so lange Kanzlerin ist, ja auch eine gewisse Verantwortung. Und wenn es dem deutschen Mittelstand zurzeit nicht gelingt, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, dann hängt das auch mit der Politik der Bundesregierung über die letzten Jahre zusammen. Hier lassen die Ergebnisse wie zum Beispiel die regelmäßigen Umfragen bei den deutschen Schulen grüßen oder das, was an den deutschen Universitäten sich jetzt abspielt. Also es ist nach meiner festen Überzeugung in der deutschen Politik in den letzten Jahren zu wenig für Bildung, Forschung ausgegeben worden und zu viel für Soziales. Und ich glaube, das ist das, was der derzeitige BDI-Präsident meinte. Und Frau Merkel kann von dieser Verantwortung dafür nicht ablenken, indem sie auf Fehlverhalten von Volkswagen hinweist.
Aber das ist natürlich eine klassische Unternehmerhaltung, die Unternehmer immer auch so benennen würden. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Erfahrung heraus? Wo hat Deutschland denn ein großes Potenzial, was man vielleicht so noch gar nicht gesehen hat?
Also wir haben sicherlich eine Menge Potenzial bei der Erschließung der neuen Geschäftsfelder, Thema künstliche Intelligenz. Mit dem richtigen Einsatz der modernen Technik können auch sogenannte altmodische Produkte plötzlich wieder im Weltmarkt bestehen und große Erfolge feiern. Denken Sie an den Thermomix, das ist so ein wunderbares Beispiel. Oder denken Sie an die Automobilindustrie, da geht es nicht nur um Elektroantrieb, der sicherlich dazu führt, dass viele Arbeitsplätze im deutschen Automobilbau verloren gehen.
Wasserstoff, Hybrid.
Richtig, aber es geht eben auch um selbstfahrende Autos. Auch das ist nicht nur eine Vision, sondern eine realistische Möglichkeit der deutschen Automobilindustrie, hier an der Spitze der Welt zu bleiben.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Hans-Olaf Henkel, wie kann sich die deutsche Wirtschaft und die Politik für die Zukunft aufstellen? Darüber haben wir gerade gesprochen und auch die SWR1-Hörer schalten sich ein ins Gespräch. Peter Raubinger aus Pfaffenhofen, der hatte gestern schon gemailt, der ist nämlich erbost, dass wir sie in diese Sendung eingeladen haben und ihnen eine Plattform geben und schreibt, er wird sich wegen seiner AfD-Vergangenheit und seiner Flucht zu Alpha nur kurz ein ganz klein wenig zerknirscht geben, aber keine aufrichtige Selbstkritik üben. Er wird auf die Regierung und die Parteien eindreschen und sich als verkanntes Genie darstellen, dass man jetzt nicht mehr in Straßburg mitarbeiten lässt. Eine Idee aus einem aufrichtigen Mea Culpa heraus, wie wir das wieder hinkriegen könnten, hat er bestimmt auch nicht. Und weiter schreibt er, aber vielleicht irre dieses Mal ich. Was können Sie Peter Raubinger sagen?
Ich höre das laufend, nicht? Aber ich glaube, ich möchte das hier noch mal ganz klarstellen. Ich bin der Meinung, dass wir die AfD damals zu Recht gegründet hatten. Und wir fühlten uns verpflichtet, diese Partei zu gründen. Was aus dieser Partei geworden ist, kann man nicht nur uns zur Last legen. Übrigens auch den Medien. Ich möchte mal noch in Erinnerung rufen, dass wir damals als Professorenpartei und Ein-Themen-Partei schwer kritisiert wurden von den Medien. Und als wir dann in diesen Talkshows mit unseren Argumenten gegen die damalige Europolitik so durchkamen, wurde plötzlich ein Kesseltreiben gegen uns eröffnet. Man hatte uns in die rechtsnationale, ja ausländerfeindliche Ecke gestellt, zu einer Zeit, wo wir über dieses Thema gar nicht gesprochen hatten. Ich war mein Leben lang immer ein Superliberaler. Ich bin seit über 20 Jahren bei Amnesty International und fand mich nun als Gegner der Europolitik in eine rechte Ecke gedrängt. Und dieses Spiel haben die Medien leider alle mitgespielt.
Man auch muss, die Medien machen Fehler, das werden die Medien sicherlich auch eingestehen, dass es in vielen Bereichen Fehler gibt. Aber es gilt ja, darauf nach vorne zu gucken. Und
ja, das ist
glaube ich, auch die Frage von Herrn Raubinger. Wie kann man sich für die Zukunft gut und richtig aufstellen?
Ja, aber man muss auch aus Fehlern lernen. Und man kann das nur, wenn man dann doch zurückblickt. Und in diesem Falle möchte ich doch mal klar sagen, dass nicht jeder, der gegen den Strich der öffentlichen Meinung bürstet, automatisch ganz links oder ganz rechts anzusiedeln ist. Und in dieser Gesellschaft der Deutschen gibt es sehr oft zu verschiedenen Themen keine offene Diskussion mehr.
Woran liegt das?
Naja, das hängt auch so ein bisschen mit unserer Vergangenheit zusammen. Ich glaube, erkannt zu haben, dass Deutschland, wenn man so will, ein bisschen auf die Couch gehört. Wir leiden unter diesem zu Recht unter der Schuld unserer Vorväter und Großväter und was weiß ich alles und meinen, wir könnten dann zu gewissen Themen uns nicht so aufstellen, wie es eigentlich normal wäre. Und ich habe das gerade im Europäischen Parlament immer wieder festgestellt, dass auch Vertreter anderer Länder sich immer darüber wundern, wie die Deutschen sich hier verhalten.
Sie meinen, dass Diskussionen zu politisch korrekt ausgetragen werden?
Ja. Das ist der Fall. Und gerade bei der Europolitik der damaligen AfD habe ich das immer wieder gemerkt. Jetzt muss ich aber auch klar sagen, um auf diese Person eingehen zu können, wir haben zwei große Fehler gemacht. Der erste Fehler ist, wir haben zu spät gemerkt, dass durch diese Etikettierung genau die Leute in die Partei eingetreten sind, die wir gar nicht wollten. Wir waren begeistert vom Mitgliederzuwachs und waren uns nicht richtig darüber im Klaren, dass das Leute sind, die nicht etwa wegen der Opposition zur Euro- oder Europapolitik, sondern wegen Ausländerfeindlichkeit in diese Partei gekommen sind. Das war der erste große Fehler. Und da haben wir noch einen Fehler gemacht. Als wir es merkten, haben wir zu spät reagiert. Ich hätte sicherlich schon 6 Monate früher diese Partei verlassen müssen als erst im August 2015. Aber wir haben irgendwie versucht, diesen Tiger zu reiten, aber das ist nicht gelungen.
Was haben Sie jetzt aus dieser Erfahrung, wenn Sie sagen, aus Fehlern lernen, was haben Sie daraus mitgenommen?
Also ich komme nicht nochmal dazu, eine Partei zu gründen, geschweige denn sie, so wie ich es damals gemacht habe, auch zu finanzieren. Das würde ich nie nochmal machen, weil ich inzwischen festgestellt habe, dass es gar nicht möglich ist, eine Partei zu gründen und dann zu verhindern, dass Verrückte oder ich möchte auch mal sagen, gescheiterte Existenzen zuhauf in diese Partei eintreten. Das würde ich nie nochmal probieren. Ich würde in Zukunft versuchen, bei einer bereits existierenden Partei in die Speichen zu greifen. Das habe ich bei der FDP versucht, es ist mir aber bei der Europolitik, bei der FDP nicht gelungen.
Und wir wollen weiter auf Lösungen schauen. Ein viel diskutiertes Thema, die Seenotrettung. Die deutsche Kapitänin Carola Rakete wird wahlweise als Heldin oder Kriminelle dargestellt. Hans-Olaf Henkel in SWR1 Leute, was ist sie für Sie?
Also mir fällt es schwer, das zu beurteilen. Also ich würde mal meinen, sie ist weder das eine noch das andere. Und dass Kritik an ihr aus beiden Seiten durchaus oder Lob berechtigt ist. Natürlich ist es richtig, als Segler weiß ich es. Es ist ihre erste Pflicht als Kapitänin, irgendeinen oder eine Schiffbrüchige an Bord zu nehmen. Das ist klar. Aber wir wissen eben auch, dass diese Schlauchboote außerhalb der 3-Meilen-Zone von Libyen plötzlich losgelassen werden, freigelassen werden. Diejenigen, die an Bord waren als Schlepper, haben sich dann aus dem Staub gemacht. Und nun warten diese Schiffe auf die Retter. Und insofern ist die Kritik, dass sich diese Seenotretter auch zu Gehilfen von Schleppern machen, auch berechtigt. Ich glaube, wir müssen unbedingt verhindern, dass Menschen sich freiwillig in Seenot begeben, beziehungsweise irgendwie auf dem Wege nach Libyen in die Wüste begeben, wo sie unter Umständen verdursten. Das muss das Ziel sein, das zu verhindern.
Ja, schon vor einem Jahr verweigerte Italiens Innenminister einem Rettungsschiff die Einfahrt in den Hafen. Hätte es nicht, als das passierte, Regelungen geben müssen seitens Italien und der EU?
Ja, also das ist natürlich im Idealfall das Richtige. Nur die anderen Länder, ich nehme mal Deutschland aus, wir sind eines der wenigen, nehmen diese Flüchtlinge ja nicht auf. Nicht dieses berühmte Abkommen, was Frau Merkel damals durchgesetzt hat, 160.000 Flüchtlinge werden verteilt, ist ja von kaum einem Land in die Tat umgesetzt worden. Übrigens auch von Frankreich nicht.
Hätte Tunesien beispielsweise die Menschen aufnehmen können? Das wäre nicht so weit gewesen wie Lampedusa?
Ja, ich glaube, wir müssen hier unterschiedliche Bereiche diskutieren. Natürlich die Bekämpfung der Fluchtursachen. Da sind wir dann bei Themen, wieso gibt es in diesen Ländern keine Demokratie, wieso gibt es keine Marktwirtschaft, die Reichtum bzw. Wohlstand schafft und Arbeitsplätze und so weiter. Das ist eigentlich das Hauptziel jeder deutschen bzw. europäischen Regierung, dass man diesen Menschen, diesen Ländern klar macht, ihr braucht Marktwirtschaft, ihr braucht Demokratie, ihr braucht die Anerkennung von Menschenrechten. Das ist das Erste. So, aber solange es das nicht funktioniert, können wir doch nicht in Kauf nehmen, dass die Menschen von sich aus ihr Leben in Gefahr bringen. Das heißt, eigentlich muss man sie davon abhalten, diese gefährlichen Reisen zu unternehmen. Und deshalb ist es, glaube ich, durchaus richtig, hier mal einen Warnschuss abzugeben und zu sagen, Leute, wir können euch nicht mehr aufnehmen. Wir wollen keine Flüchtlinge aus ökonomischen Gründen. Wir nehmen Flüchtlinge aus politischen Gründen auf. Und wenn wir das tun, dann habe ich auch nichts dagegen, Flugzeuge irgendwo hinzuschicken, um Flüchtlinge abzuholen, anstatt sie auf diesen langen Weg zu schicken und auf dem sie dann mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihr Leben verlieren.
Ja, aber um das Ertrinken im Mittelmeer zu verhindern, dann braucht es ja politische Absprachen. Also einen Vorschlag gibt es zum Beispiel, ob es für Marokko und Tunesien nicht interessant wäre, dass sie sichere Drittländer würden. Wäre das eine Verhandlungssache?
Ja, wenn es sie denn sind, ja. Aber Tunesien halte ich für ein sicheres Drittland. Es ist nach meinem Wissensstand das einzige der 58 islamischen Länder im Augenblick in der ganzen Welt, was sich auf dem Weg in die Richtung Demokratie und Wahrung der Menschenrechte gemacht hat. Auch die Rechte der Frauen werden in Tunesien zumindest offiziell gewahrt. Also Tunesien ist nach meiner Überzeugung ein sicheres Drittland. Marokko ist es sicherlich auch wenn es keine Demokratie ist. Aber viele andere Länder in der Gegend sind es eben nicht. Dazu gehört Libyen.
Könnte man da solche, was als Vorschlag gerade besprochen wird, könnte man visafreies Reisen für beispielsweise Tunesier garantieren und sie würden da im Gegenzug bei der Rückreise kooperieren, um so ein funktionierendes Asylsystem aufzubauen?
Das halte ich für sehr riskant. Nicht? Wir wissen gar nicht, wie viele Tausende oder Hunderttausende Tunesier auf gepackten Koffern sitzen. Nicht? Übrigens wollen die meistens nicht nach Deutschland, obwohl wir ja hier auch unter einigen Extremisten aus Tunesien gelitten haben. Die meisten von ihnen wollen ja nach Frankreich, denn sie sprechen ja kein Deutsch, sondern sie sprechen Französisch.
Gestern war ja Ursula von der Leyen in Brüssel um ihre Nominierung als Kommissionspräsidentin. Gibt es Streit? Der politische Klüngel wird beklagt. Sie stand vorab nicht zur Wahl. Kritisieren Sie das?
Ja, eigentlich kritisiere ich nicht, dass man dieser Idee des Spitzenkandidaten nicht mehr gefolgt ist. Denn das war nach meiner Meinung eine richtige Luftnummer. 30% der Deutschen kannten den Herrn Weber. Niemand in Frankreich. Ich bin ja nun in einigen europäischen Ländern im Wahlkampf unterwegs gewesen und habe nicht ein Plakat von Herrn Timmermans irgendwo gesehen, außerhalb Hollands. Also die Fiktion.
Aber Herr Timmermans war als Stellvertreter ja vielleicht schon auch eher bekannt.
Der war sicherlich mehr bekannt und auch besser qualifiziert als Herr Weber, schon deshalb, weil er ja schon mal Ministerpräsident war und auch Vizepräsident der Europäischen Kommission. Insofern hat er sicherlich eine Menge Kompetenz. Aber das zu rechtfertigen mit der Wahl des Spitzenkandidaten halte ich für albern. Insofern war es richtig, fand ich, dass die Staats- und Regierungschefs die Initiative ergriffen haben und entschieden haben. Denn die sind ja alle demokratisch gewählt. Also hier kann ich den Vorwurf des Hinterzimmers eigentlich nicht wiederholen. Denn diese 27 Personen, die Briten nehmen ja leider nicht mehr daran teil an diesem Prozess, waren politisch demokratisch legitimiert und hatten das Recht, diese Position zu besetzen, wie früher auch.
Macht aber die Wahl des Bürgers dann überflüssig?
Ja, das ist völlig richtig und das halte ich in diesem Fall auch für falsch, weil es eine Fiktion war, die den deutschen oder europäischen Wählern vorgegaukelt wurde. Wie gesagt, als ich damals im Wahlkampf noch für die damalige AfD in Deutschland war, habe ich nicht ein Plakat von Herrn Juncker in Deutschland gesehen, aber immer sehr viele von Herrn Schulz oder von Frau Merkel. Also Frau Merkel war doch nicht der Spitzenkandidat der CDU für dieses Amt und trotzdem gab es hier keine Juncker-Plakate. Also die Idee ist von Anfang an falsch gewesen und insofern haben die Staats- und Regierungschefs recht gehabt. Jetzt komme ich zu Frau von der Leyen. Das Einzige, was mich so wundert, ist, dass man diese Person ausgesucht hat, obwohl sie ja in der derzeitigen Funktion als Verteidigungsministerin nun nicht gerade geglänzt hat. Nicht? Es gibt ja zu viele Flugzeuge, die nicht starten können. Es gibt zu viele Schiffe, die nicht ablegen können. Panzer laufen nicht, Hubschrauber fallen vom Himmel. Die Gorch Fock ist ein einziger Skandal. Und sie selbst ist Teil eines Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag. Da geht es hier also um verschobene Millionen zugunsten von irgendwelchen ausländischen Firmen. Also ich finde das schon eine seltsame Wahl.
Vielleicht können wir mal auf die Voraussetzungen schauen, die entscheidend sind bei den Personalentscheidungen. Geht es um Geschlecht, um Herkunft? An welcher Stelle steht die Kompetenz?
Die müsste an erster und, ich muss sagen, an einziger Stelle stehen.
Und wo steht sie?
Frau von der Leyen.
die Kompetenz bei den Personalentscheidungen, wenn es jetzt um die EU-Spitzenposition geht?
Ach so, ja, also unterschiedlich. Nicht? Ich muss sagen, über Frau Lagarde habe ich ja schon gesprochen. Sie ist mitschuld an der Verletzung der Maastricht-Verträge gewesen und hat das auch noch gerechtfertigt. Damals war sie französische Finanzministerin und ist keine Ökonomin. Da haben wir zum ersten Mal an der Spitze der Europäischen Zentralbank eine Juristin und keine Ökonomin. Ich halte das für Wahnsinn.
Tut also mir ist leid. Es doch die Klüngelei der Hinterzimmer.
Naja, also wie werden denn Spitzenpositionen ausgewählt? Sie werden ausgewählt durch kompetente Personen und werden dann irgendwie auch den Gremien zur Wahl vorgestellt. In dem Fall ist es ja das Europäische Parlament, was Frau von der Leyen wählen muss und ich fürchte wählen wird.
Sie saßen als liberal-konservativer Reformer im Europäischen Parlament. Können Sie sich erinnern, was am 4. Juli 2017 dort passierte?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es der amerikanische Nationalfeiertag gewesen sein muss.
Damit hat es im EU-Parlament nichts zu tun gehabt, denn das war der Moment, als Jean-Claude Juncker das Parlament als lächerlich beschimpft hat. Wir können mal kurz reinhören.
Only a few members in the plenary to control the commission. You are ridiculous. Je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en prie.
I will never again attend a meeting of this kind.
Also die Situation war, etwa 30 Abgeordnete saßen im Europäischen Parlament und Juncker rastete aus, weil einfach zu wenig Abgeordnete da waren. Sie waren offensichtlich auch nicht da.
Das weiß ich nicht mehr, aber es ist durchaus möglich, dass ich so wie die meisten anderen in irgendeinem Ausschuss saß. Und Herr Juncker als Profi wusste das natürlich. Also da ist ihm wahrscheinlich entweder eine Laus über die Leber gelaufen oder hat er wieder mal einen über den Durst getrunken, denn einen gewissen Ruf hat er ja in dieser Hinsicht, obwohl das ein bisschen früh war, glaube ich. Aber sehen Sie sich den Bundestag an, stellen Sie sich mal vor, Frau Merkel würde so reagieren. Das ist ja oft auch nicht mehr.
Dennoch die Frage, hat er recht?
Nein, er hat nicht recht. Das habe ich ja inzwischen auch lernen müssen, dass die Anzahl der Abgeordneten im Hauptparlament nicht repräsentativ für das ist, was da passiert. Ich bin in zwei Ausschüssen gewesen. Ich bin im stellvertretender Vorsitzende des Industrie-, Energie- und Forschungsausschusses gewesen. Und da gab es eine Sitzung nach der anderen. Und dann war ich im Menschenrechtsausschuss. Und man kann nicht in drei Veranstaltungen zur gleichen Zeit sein. Das muss er eigentlich gewusst haben.
Ist es aber nicht so, wenn es um eine Abstimmung geht, dass man dann da sein sollte, dass dann möglichst auch von vielen abgestimmt wird? Und das war in diesem Fall Urlaub.
Nein,
so.
das kann nicht so gewesen sein. Also bei den Abstimmungen sind wesentlich mehr. Da sind meistens 650 von den 751 da. Das habe ich immer wieder gemerkt. Im Übrigen gibt es auch finanzielle Einbußen, wenn sie da nicht da sind. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man bei Abstimmungen immer da ist. Übrigens, um nochmal auf Herrn Juncker zu kommen, ich hatte ja auch mehrere Auseinandersetzungen mit ihm. In einer, die habe ich so leicht nicht vergessen, habe ich ihn mal aufgefordert, von sich aus etwas zu tun, damit die Briten in der Europäischen Union bleiben können. Und habe ihm auch einen konkreten Vorschlag gemacht, den will ich hier nicht ausbreiten. Und habe dann am Schluss rhetorisch gefragt, Herr Juncker, ich kenne den Herrn Juncker seit über 20 Jahren persönlich ganz gut. Herr Juncker, wollen Sie in die Geschichte als der Präsident eingehen, der den Verlust Großbritanniens zu verantworten hat? Darauf hat er gesagt, ach Herr Henkel, ich bin ja froh, dass Sie der Meinung sind, dass ich in die Geschichte eingehe. Aber mit dem Vorschlag hat er sich nicht befasst.
Vielleicht gucken wir dennoch kurz auf den Brexit, denn in der allgemeinen Wahrnehmung hat man den Eindruck, es wird viel darüber berichtet, wer der kommende Premierminister wird, aber es gibt sehr wenig Vorschläge, wie ein Brexit tatsächlich umgesetzt werden kann und sollte. Oder ist es eine falsche Wahrnehmung?
Nein, Sie haben völlig recht. Also in Großbritannien weiß man natürlich inzwischen um die Vor- und Nachteile. Es gibt riesige Auseinandersetzungen, die haben wir ja alle erlebt. Und das führte ja auch letzten Endes zum Sturz der Premierministerin. Was ich sehr bedauere, ist, dass man in Deutschland oder auch in der Europäischen Union insgesamt sich über die Folgen des Brexit gar nicht im Klaren ist. Großbritannien ist übrigens der größte Kunde der Europäischen Union. Heute schon. Vor China und vor den Vereinigten Staaten. Und rein.
Sie meinen import-exporttechnisch?
Ja. Und rein größenmäßig ist der Auszug der Briten ungefähr so, als würden 19 kleinere und mittlere europäische Länder auf einmal gehen. Das ist eine absolute Katastrophe für die Europäische Union. Und nach meiner Wahrnehmung dieser bisher 73 Abgeordneten in diesem Parlament ist, dass gerade die Briten immer wieder die Advokaten auch für deutsche Interessen waren. Sie waren immer für mehr Wettbewerb in der Europäischen Union. Sie sind gegen Zentralismus, sie sind für Subsidiarität, sie sind für Eigenverantwortung. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, um den Leuten in den Arm zu fallen, die aus der EU die Vereinigten Staaten von Europa machen wollen. Und ohne die Briten wird die Europäische Union nach meiner festen Überzeugung auch gegenüber China oder die Vereinigten Staaten oder andere Regionen nicht bestehen können.
Die Rolle Europas wird eine andere sein.
Das wird nach meiner Meinung ein relativ, ich will es mal auf den Punkt bringen, sozialistischer Verein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Hans-Olaf Henkel in SWR1 Leute, Sie waren für 90.000 Mitarbeiter zuständig als IBM-Europachef. Sie waren Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, waren an der Universität in Mannheim und sind Publizist und wurden Politiker. Wenn Sie jetzt mit 79 Jahren auf so viele unterschiedliche Bereiche schauen, was sagen Sie, in welchem Bereich haben Sie am meisten bewegt?
Ja, sicherlich in der Wirtschaft, denn da habe ich ja neben der Überzeugung auch Verantwortung getragen, während das in dem Bereich der Politik also eigentlich nicht möglich war.
Wäre das eine Möglichkeit, um die Politik vielleicht auch zu verändern, dass man da mehr Verantwortung tragen muss, zur Rechenschaft gezogen wird?
Ja, es wäre zum Beispiel schön, wenn Politiker für das, was sie anrichten, auch haften müssten. Das tun sie ja nicht, das sieht man ja immer wieder.
Für was müssten Sie haften in Ihrer Rolle als Politiker?
Ich musste dafür haften, dass die AfD, nachdem wir sie gegründet und ich sie teilweise finanziert habe, abgeglitten ist und musste mir dann die entsprechende Kritik anhören. Übrigens, die schlimmste und dramatischste Kritik, einschließlich Todesdrohungen, die übrigens an das Landeskriminalamt auch in Stuttgart gegangen sind, bekam ich offensichtlich von Seiten der AfD, als ich ausgetreten bin. Das nur nebenbei. Aber ich habe auch festgestellt, dass es in allen drei Bereichen, also in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in der Politik, Gemeinsamkeiten gibt. Das habe ich vorher nicht so gewusst. Ich dachte, dass die in der Wirtschaft alle viel besser seien und in der Wissenschaft als die Politiker. Und das kann ich nicht sagen.
Ich würde
mal sagen, es gibt genauso viel Versager und Erfolgreiche, genauso viel Anständige und Unanständige in allen drei Bereichen.
Man stellt dann irgendwann fest, kochen doch nur alle mit Wasser wahrscheinlich, ne?
Das ist völlig richtig. Ich hoffe allerdings, dass ab und zu auch mal etwas mehr dabei rauskommt. Ich habe vor allen Dingen in meinen letzten 5 Jahren im Europäischen Parlament festgestellt, dass es doch falsche Vorstellungen gibt. Eben hat es bei mir auch gegeben über die Politik. Aber ich musste eben auch feststellen, dass viele Dinge, die man meint, im Europäischen Parlament bewegen zu können, gar nicht bewegen sollte. Und ich komme letzten Endes zum Schluss, dass es falsch ist, die Bewegung zu den Vereinigten Staaten von Europa weiter auf die Spitze zu treiben. Sie führt nur zu Absetzbewegung, nicht? Brexit ist ja das beste Beispiel dafür.
Lassen Sie uns in der letzten Runde noch auf Ihre Biografie schauen, denn Sie haben eine ganz besondere und Sie haben ja auch viel Gegenwind erhalten. Und was lässt Sie denn immer wieder auch durchhalten? Was hat Sie da vielleicht auch stark gemacht, Kritik auszuhalten?
Also das ist eine gute Frage. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich vermute mal, es hängt mit meiner Mutter zusammen. Sie war eine sehr autoritäre Person. Mein Vater ist ja im Krieg geblieben und sie hatte 3 Kinder durchzubringen in Hamburg und hatte dann praktisch über Nacht die Firma meines Vaters zu leiten. Und ich bin immer in großer Opposition zu ihr gewesen. Nicht? Das hat man schon daran gesehen, dass sie mich immer in verschiedene Kinderheime steckte. Ich war auch mal im Rauen Haus in Hamburg, ich war in 8 verschiedenen Hamburger Schulen. Und dieser Widerspruchsgeist, den ich praktisch mit meiner Mutter oder gegen meine Mutter entwickelt habe, der ist mir mein ganzes Leben erhalten geblieben. Ich habe meine ganze Karriere in der IBM eigentlich wegen des Widerspruchsgeistes gemacht. Und das spricht eben auch für diese Firma damals, die solche Leute gefördert hat. Die Leute wollte, dass sie sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen als das, was da vorgekaut ist. Und ich persönlich habe es immer als widerlich empfunden, immer nur das zu sagen, was ankommt. Und habe immer den Ehrgeiz gehabt, das zu sagen, worauf es ankommt. Und das ist leider in unserer Gesellschaft oft nicht das Gleiche.
Es gibt ja auch eine gesunde Streitkultur.
Ja, das kann man sagen. Also ich glaube, dass ich zu der auch ein bisschen beigetragen habe.
Ich sage in jedem Fall herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Hans-Olaf Henkel.
Danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR1.